Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin.
Ja, Absurditäten in Aserbaidschan in dem Film vom Lokführer, der die Liebe suchte und Liebe in Zeiten von Rassismus in den USA in Beale Street, der James Baldwin-Verfilmung von Barry Jenkins. Das sind zwei der Filme, die wir heute hier besprechen in Vollbild. Und wir schauen auch auf eine Vaterfigur des ägyptischen Kinos, auf Yusuf Shaheen, denn ihm ist eine Retrospektive gewidmet. Viel Spaß bei Vollbild wünscht Susanne Burg. Ein Lokführer lebt in Aserbaidschan und fährt auf seiner täglichen Route mitten durch eine Stadt, ganz, ganz dicht an den Häusern vorbei. Wenn der Zug kommt, fliehen die Bewohner von den Gleisen, die sie als erweiterten Lebensraum mitnutzen, zum Schachspielen, Tee trinken und Wäsche aufhängen. Und manchmal können sie nicht flink genug die Wäsche mitnehmen, dann landet ein Laken auch schon mal beim Lokführer und er bringt es nach dem Arbeitstag zu Fuß vorbei. An seinem letzten Arbeitstag vor der Pensionierung fliegt ihm ein BH zu. Die Besitzerin konnte er aber nur kurz sehen und so macht er sich auf die Suche nach der Frau. Das ist ganz grob die Handlung des Filmes vom Lokführer, der die Liebe suchte. Ein Film, der ohne Dialoge auskommt. Ein Film des Regisseurs Veit Helmer, der seit seinem Spielfilmdebüt Tuvalu aus dem Jahr 2000 um absurde Fabeln nicht verlegen ist. Veit Helmer, guten Tag.
Hallo.
Ja, 2008 kam Ihr Film Absurdistan heraus, den haben Sie in Aserbaidschan gedreht. Nun sind Sie für Vom Lokführer, der die Liebe suchte, zurückgekehrt nach Aserbaidschan. Was reizt Sie so an dem Land?
Ja, das Land hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen und ich habe auch dort viele Freundschaften und manchmal schaue ich so, was da passiert. Und dann wurde ich aufmerksam gemacht auf dieses Viertel Shanghai. Shanghai nicht in China, sondern Shanghai in Baku. Das nennen die Leute nur Shanghai, weil sie denken, so sieht es in China aus. Aber das ist doch wirklich was ganz Einzigartiges dort gewesen, muss ich sagen, weil das Viertel ist zwischenzeitlich abgerissen. Und das wurde mir auch schon vor 4 Jahren gesagt, als ich da das erste Mal spazieren gegangen bin. Und das war so ein bisschen ein Wettrennen mit der Zeit, weil unter anderem die Sicherheitsaspekte eine große Rolle gespielt haben, dass man das Viertel abreißen wollte. Aber auch insgesamt wird Baku zurzeit wahnsinnig aufgehübscht. Das heißt, viele alte Viertel weichen, glitzernde Neubauten. Was mir eigentlich das Herz zerreißt, weil wenn ich an Baku denke, dann denke ich an die alten, schönen Gebäude. Und manchmal ist Filme machen auch so ein bisschen was wie etwas erhalten. Und wenn es nur auf Zelluloid beziehungsweise auf digitale Datenträger ist, dass man etwas retten möchte. Also jetzt ist es so gewesen, dass als wir den Film gedreht haben, die ersten Gebäude abgerissen wurden. Und zwischenzeitlich steht da nichts mehr. Und wenn jemand nochmal Shanghai sehen möchte, und das ist wirklich ein ganz eigenartiges Viertel, was es so nirgendwo auf der Welt gab, dann kann er das jetzt nur noch im Kino tun.
Wo man dann die Bahntrasse sieht und links und rechts die Häuser. Sie sagen, das ist ein ganz einzigartiges Viertel. Woraus bestand der Charme und die Einzigartigkeit für Sie?
Also ich habe natürlich auch Clips gesehen aus Asien. Da sind oft so Gemüsemärkte. Da klappt man die Zelte zusammen. In Shanghai war es so, das waren Mauern. Das heißt, die Bewohner mussten wirklich Haustüren finden, als der Zug kam. Zum Glück ist der Zug nicht in einer Mordsgeschwindigkeit da durchgefahren. Aber das sind auch so schwere Ölzüge, die nicht bremsen können. Oder beziehungsweise, wenn die bremsen, brauchen die einen Kilometer, bis die anhalten.
Das heißt, haben Sie das eigentlich auch so erlebt mit dem Leben auf den Schienen oder haben Sie sich das für den Film so ausgedacht?
Es gibt dort keine Straßen oder Bürgersteige. Das heißt, die Schienen sind sozusagen Bürgersteig und Straße zugleich gewesen. Und natürlich haben wir im Film einiges verdichtet. Zum Beispiel die Rolle des Jungen ist eine Fabel. Normalerweise hören die Menschen den Zug und fangen dann an, ihre Sachen zusammenzupacken. Dass das ein Junge macht, der die warnt mit Pfeifen, das war so eine Idee von mir. Aber den Jungen haben wir tatsächlich dort in dem Viertel gefunden. Also der war dann für uns sogar auch ein wichtiger Schlüsselöffner, weil der Vater sozusagen eine wichtige Person in dem Viertel war und den Leuten dort gesagt hat, ja, helft denen. Das ist ein gutes Projekt, was die machen.
Und im Film lässt er dann immer seine Teetassen stehen, er arbeitet in einer Teestube und rennt dann die Schienen lang und pfeift und warnt alle, jetzt kommt der Zug.
Ja, da weiß man eigentlich auch nicht, der Junge, macht er das, weil das sein Job ist oder weil er ein guter Mensch ist?
Ja.
Genauso der Lokführer ist ja eigentlich auch fast schon jemand, der so ein bisschen preußisches Pflichtbewusstsein hat, der ja eigentlich nicht bezahlt wird, nun abends die Sachen, die an der Lok kleben geblieben sind, den Menschen zurückzubringen. Aber das ist halt so ein guter Mensch, dass der das nicht übers Herz bringt, jetzt die Sachen wegzuschmeißen.
Wie haben Sie eigentlich für den Film diese Figur des Lokführers entwickelt? Denn es gibt ihn ja auch in anderen Filmen, im Western spielt er immer eine große Rolle. Ist ja fast so ein bisschen so eine mythische Filmfigur.
Tatsächlich beruht der auf einem Menschen, den ich kennengelernt habe, dem Vater einer Ex-Freundin, der Lokomotivführer war, über 40 Jahre, der dann, das fand ich auch immer so obskur, an seinem letzten Arbeitstag einen Blumenstrauß bekommen hat. Also nachdem man sozusagen sein ganzes Leben in den Dienst so eines Unternehmens gesteckt hat, da immer, ist ein bisschen auch so eine mythenhafte Figur wie eines Cowboys. Der reitet nicht auf dem Pferd, sondern auf seiner Lokomotive. Er ist ganz einsam und in meinem Film fährt er ja auch, also wenn man die Schienen wegmachen würde, dann wäre die Steppe ja quasi eine Landschaft, die man nur im Mittleren Westen in Amerika sehen könnte, ja.
Und was treibt ihn dann, die Wäsche wieder zurückzubringen und auf die Suche zu gehen nach der Frau, die den BH verloren hat?
Na, der BH ist am Anfang nichts weiter als ein Kleidungsstück wie ein Bettlaken. Und erst als es so schwierig wird und er in Rente geht und eigentlich keinen Menschen hat, mit dem er sein Leben teilt, bekommt dieser BH diese überdimensionierte Aufladung, der Heilsbringer, der Schlüssel zum Glück. Und das Glück findet er auch, aber halt nicht in der Form der Besitzerin des BHs, sondern es passiert ja etwas anderes, was ich jetzt nicht verraten will. Ein bisschen Vorbild für mich war von Jim Jarmusch der Film Broken Flowers, der ja auch eine Abfolge von Begegnungen ist. Da sind es Ex-Freundinnen des Hauptdarstellers Bill Murray, die auch jeweils ein Mikrokosmos öffnen in abstruseste Welten und dass sich hinter jeder Tür ein Abgrund eröffnen sollte. Das war mir wichtig, dass das eigene Universum sein sollte. Jede Frau repräsentiert etwas vollkommen Neues und Eigenartiges.
Ihre Filme werden auch immer wieder gerne als absurd beschrieben. Ist das eine Beschreibung, mit der Sie gut leben können?
Besser als Märchen. Es gibt auch Journalisten, die immer gerne sagen, das sind Märchen. Damit kann ich immer nichts anfangen, weil Märchen haben für mich so fantastische Elemente, dass da jemand fliegen kann oder etwas passiert, was nicht mit den Gesetzen der Naturwissenschaften in Einklang zu bringen ist. Ich denke, die Geschichte ist denkbar und möglich, aber natürlich interessiert mich, etwas zu machen, was höchst unwahrscheinlich ist, aber trotzdem möglich. Und das ist das Schöne für mich im Kino, dann sozusagen so etwas zu sehen, was vielleicht passieren könnte, aber ja, höchst unwahrscheinlich ist.
Inwieweit gehört es dann dazu auch ganz logisch für Sie, dass dieser Film ohne Dialoge auskommt?
Ja, da muss ich kurz erzählen, wie das in meinem Leben war. Ich habe mit Kurzfilmen begonnen ohne Dialoge. Dafür habe ich mich sehr zu Hause gefühlt. Dann haben Kollegen gesagt, naja, mach mal einen Langfilm, das kriegst du nicht hin. Und so entstand mein Debüt Tuvalu, der eigentlich so das mir naheste war bislang. Und alle Filme danach hatten Dialoge und waren mehr konventionell. Und ich habe immer eigentlich wieder so einen Stoff gesucht, den ich ohne Dialoge erzählen konnte. Und der Besuch von Shanghai in Baku hat mir die Augen geöffnet oder die Ohren geöffnet. Ich wusste, hier könnte ich eine Geschichte erzählen, die des Dialoges nicht bedarf. Also um es mal mit Hitchcocks Worten zu sagen, alles, was man durch Dialoge erzählt, ist für das Kino verloren. Das habe ich mit 14 gelesen. Das war so ein Leitmotiv meiner Karriere, dass ich dachte, das ist so das Ideal. Und wenn man Dinge mit Dialogen erzählt, dann ist es mehr dem Theater verhaftet oder dem Hörspiel.
Nicht, aber nun könnte man sagen, die Dialoge sind auch eine Möglichkeit der vielfältigen Möglichkeiten des Kinos. Nur die Frage, wie man sie einsetzt.
Ich finde die menschliche Stimme auch sehr schön. Und sie ist ja auch Teil unseres Charakters. Und wir haben auch tatsächlich in der Postproduktion alle Schauspieler nochmal ins Studio gebeten, um den gesamten Film zu atmen. Also das, was man ADR nennt in der Filmproduktion, Additional Dialogue Recording, gab es in meinem Film auch, ohne dass wir Dialogue nochmal recorded haben, sondern mir war es ganz wichtig, dass man die Schauspieler fühlt, auch mit ihren Stimmen, mit ihren Lauten. Und das ist Teil. Aber wenn Narration erklärt wird, so dass man noch beim Bügeln das Fernsehprogramm versteht, dann ist das für mich etwas, was nichts mit Kino zu tun hat.
Was hat es für die Arbeit mit den Schauspielern bedeutet, die ja wahrscheinlich auch es nicht gewohnt waren, ohne Sprache auszukommen? Wie haben Sie mit denen gearbeitet?
Naja, da trennt sich der Spreu vom Weizen eigentlich im Casting, dass man da merkt, welche Schauspieler können mit dem Stoff umgehen, welche Schauspieler inspiriert so etwas und welche Schauspieler sind dadurch gehemmt. Da macht man auch selber ganz traurige Entdeckungen, dass man Menschen, Schauspieler, mit denen man gerne arbeiten würde, merkt, dass die da nicht rankommen an den Stoff oder andere, da ist man freudig verzückt, die dadurch entfesselt sind. Deswegen habe ich auch so gern wieder mit Denis Lavant und Shilpan Khamatova zusammengearbeitet, die auch bei Tuvalu dabei waren. Diese Chance, etwas nur durch Blicke zu sagen, weil mir geht es nicht um Grimassieren oder Gestikulieren, sondern mir geht es wirklich dadurch, Emotionen durch die Augen zu erzählen. Und das macht manche Schauspieler doch sehr glücklich.
Ist es auch wichtig zu sagen, dass es kein Stummfilm ist, sondern ein Film ohne Dialoge? Denn Ton ist Ihnen ja sehr wichtig.
Na, da hat mein Sounddesigner schon das Gewehr angelegt. Und jeder Journalist ist in großer Gefahr, der den Film als Stummfilm bezeichnet, weil wir tatsächlich mehr am Ton arbeiten als an den Bildern. In dem Moment, wo kein Dialog da ist, ist ja erst die Möglichkeit da, Sounddesign zu machen. Normalerweise im Film ist es so, dass der Dialog den Ton dominiert und die Sprachverständlichkeit alles andere an den Rand schiebt. Und da, in dem Moment, wo man keine Dialoge hat, da ist dann auf einmal Raum da und Platz für Atmosphären, Emotionen. Das ist auch nicht bei mir durch Musik zugekleistert, sondern ich bemühe mich dann wirklich, 300 Tonspuren zu kompilieren, die dann in einer Mischung ganz, ganz filigran zusammengefahren werden.
Und das Ganze können Sie ab Donnerstag im Kino sehen. Das heißt, Der Lokführer, der die Liebe suchte, ist der neue Film von Veit Helmer. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Bernd stellt wieder drei neue Kinostarts vor und er beginnt mit einem Film über eine US-amerikanische Richterin, der gerade erst einen Dokumentarfilm gewidmet wurde, Ruth Bader Ginsburg. Nun also ein Spielfilm, die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit.
Dies ist erst das sechste Jahr, in dem es auch Frauen möglich ist, in Harvard Jura zu studieren.
Harvard 1956. Der Dekan begrüßt die sechs neuen Studentinnen. Eine von ihnen ist Ruth, gespielt von Felicity Jones, die der Dekan gleich fragt, warum sie einem Mann den Studienplatz wegnimmt. Und obwohl sie Jahrgangsbeste wird, bleibt ihr der Gerichtssaal als Frau verschlossen. Ruth muss an der Uni lehren. Ihr Ehemann, gespielt von Armie Hammer, versteht nicht, was daran schlimm sein soll.
Du bringst der nächsten Juristengeneration bei, die Welt zu verändern.
Ja, aber das wollte ich doch tun!
Der amerikanische Spielfilm Die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit erzählt die Geschichte der legendären amerikanischen Richterin Ruth Bader Ginsburg, die tatsächlich die Welt veränderte. 1970 wird sie auf den Fall eines Mannes aufmerksam, der seine Mutter pflegt, aber dafür keinen Steuernachlass bekommt.
Gesetz 214 des Steuerrechts geht davon aus, dass eine Pflegeperson eine Frau sein muss. Das ist sexuelle Diskriminierung gegenüber einem Mann.
Ruth wittert einen Präzedenzfall und übernimmt die Verteidigung. Regisseurin Mimi Leader setzt den Fokus ganz auf den juristischen Kampf und macht damit deutlich, wie unfassbar lange die Benachteiligung von Frauen juristisch als Naturgesetz betrachtet wurde. Angenehm nüchtern rollt der Film den Fall auf, verliert sich dabei aber oft in juristischen Details und bleibt in der Erzählform zu bieder, um zu fesseln. Die echte Ginsburg, die seit 1993 am Supreme Court sitzt und bis heute dank ihrer Zähigkeit verehrt wird, erkennt man in der engagierten, aber konventionellen Filmfigur nicht wieder. Was passiert, wenn ein früherer Weltstar unter Normalsterbliche gerät, erzählt der Dokumentarfilm Helmut Berger, Meine Mutter und ich. Die Idee für den Film entstand, als die Mutter der Regisseurin las, dass ihr Idol Helmut Berger zuletzt im Dschungelcamp gelandet war. Sie fand seine Nummer heraus, rief ihn an und schnell war für sie klar, dass die Tochter einen Film über den einst schönsten Mann der Welt drehen sollte. Beim ersten Treffen war die Mutter schockiert.
Er ist körperlich wirklich runter. Also guck dir mal Oma dagegen an.
Ja gut, aber was willst du jetzt machen?
Also, wir holen ihn hier nach Nordsee.
Wie?
Helmut Berger zieht auf den norddeutschen Bauernhof. Aber leicht wird es mit der letzten großen Diva des Kinos nicht.
Ja, Mama ist richtig sauer, weil der hat heute schon 70 Euro einmal tagsüber ausgegeben und jetzt nochmal fürs ganze Abendessen und so auch nochmal über 100 Euro von ihrem Geld. Und sie hat noch gesagt, das muss noch fürs Taxi und alles reichen und er hat erstmal dann sich ein Champagner bestellt.
Trotz Konfliktpotenzial ist der Film kein Reality-TV, sondern ein würdevolles Porträt. Aus der Absurdität, dass der einstige Weltstar zum Mitglied der Landfamilie wird, macht Regisseurin Valeska Peters ein intimes und oft ziemlich witziges Porträt, das durch Bergers kluge Lebensbetrachtungen und seine eigenwillige Exzentrik bezaubert, die er standhaft in unsere Tage hinübergerettet hat. Detroit 1984. Die Stadt ist nach dem Niedergang der Autoindustrie verrottet, gezeichnet von Arbeitslosigkeit und Drogen. Dieses Elend zeigt der amerikanische Spielfilm White Boy Rick in aller Drastik. Im verfallenen East End lebt der 14-jährige Rick. Sein Vater Richard, gespielt von Matthew McConaughey, handelt mit illegalen Waffen. Rick hängt mit den afroamerikanischen Jungs herum, die Weißen sind fast alle weg. Eines Tages sprechen ihn FBI-Ermittler an.
Dein Vater ist ein Geschäftsmann. der leider ein paar Kunden hat, die ziemliche Arschlöcher sind. Aber die gute Nachricht ist, die einzigen Menschen, die über dieses Problem informiert sind, sitzen hier in diesem Auto.
Im Moment jedenfalls, das liegt ganz bei dir.
Rick soll als Spitzel mit Drogen dealen. Der 14-Jährige ist dabei und steigt dank seiner Cleverness und des FBI schnell auf im Drogengeschäft. Der britische Regisseur Yann Dimanche erzählt White Boy Rick nach der wahren Geschichte von Richard Worshi, der in den 80er Jahren der bis dahin jüngste FBI-Agent wurde, zum Teenager-Drogenboss aufstieg und seit 1988 im Gefängnis sitzt. Wie in seinem Spielfilm 71 über den nordirischen Bürgerkrieg schaut Dimanche auch hier mit dokumentarischem Blick tief ins Milieu. Analytisch durchdringt Dimanche die Verhältnisse, etwa die rassistische Drogenpolitik, nicht. Aber die aufs Atmosphärische konzentrierte Erzählweise macht empfänglich für die Problematik. Direkt und unsentimental zeigt White Boy Rick auch den Reiz der kriminellen Karriere. Was es in diesem Dreck bedeutet, Star in der Rollerdisco zu sein, kann man hier gut nachfühlen.
White Boy Rick, Helmut Berger, meine Mutter und ich, sowie Die Berufung, Ihr Kampf für Gerechtigkeit. Das sind die Filme, die Christian Berndt vorgestellt hat. Sie laufen am Donnerstag an und auf die Richterin Ruth Bader Ginsburg werden wir auch nochmal zu sprechen kommen in unserer Top-5-Kolumne in der nächsten Stunde. Die Schwedin Sophie Selmani mit einer neuen Single, Only a Miracle.
Du bist netter als die anderen Jungs. Einfach natürlich nett und nicht dieses Fake-Nett.
Danke, du bist auch nett.
Du bist noch in dem Alter, bevor Jungs zu Arschlöchern werden.
Tja, ein echtes Kompliment, ausgesprochen in dem neuen Film Mid-90s. Und Jonah Hill, der Macher dieses Films, hat mehrere Metamorphosen durchgemacht. Als Schauspieler vom übergewichtigen Trottel in Highschool-Komödien zum Regisseur dieses Coming-of-Age-Films, der sehr viele gute Kritiken bekommt. Ein Porträt von Jonah Hill gibt es in der kommenden Stunde. Am Sonntagabend sind in Los Angeles die Oscars vergeben worden. Und wir schauen gleich auf einen Film, der, so die Meinung vieler, bei den Nominierungen schmählich übersehen wurde. Barry Jenkins' neuer Film Beale Street. Er läuft jetzt bei uns im Kino an. Viel Spaß bei Vollbild wünscht Susanne Burg.
And the Oscar goes to Regina King!
So klang es in der Nacht auf Montag in L.A. bei den Oscars in der Kategorie Beste Nebendarstellerin. Regina King bekam den Preis für ihre Rolle in Beale Street. Und sie dankte in ihrer Rede einem der größten Schriftsteller unserer Zeit, James Baldwin.
James Baldwin birthed this baby, and Barry, you nurtured her.
James Baldwin hat das Kind auf die Welt gebracht und Barry Jenkins hat es gehegt und gepflegt und aufgezogen, so Regina King. Und was das für ein Verhältnis ist, das die beiden da pflegen. James Baldwin, dessen Roman If Beale Street Could Talk 1973 erschien, und Barry Jenkins, der den Roman in Bilder kleidet. Das wollen wir jetzt besprechen, denn Beale Street kommt nun bei uns ins Kino in der nächsten Woche. Patrick Wilinski ist im Studio. Patrick, lass uns erstmal noch kurz zurückblicken auf die Oscars. Vor 2 Jahren war Barry Jenkins der große Gewinner bei den Oscars. Dieser Newcomer, der mit seinem Film Moonlight über die Geschichte eines jungen, schwulen, schwarzen Mannes in Miami den Oscar als bester Film gewonnen hat, sich in der Kategorie gegen La La Land durchgesetzt hat. Ja, bei dieser Oscarverleihung war er überraschend wenig präsent, wenn man mal von dem hochverdienten Preis für Regina King absieht. Wie kommt das?
Ich glaube, dass bei Moonlight noch so ein bisschen etwas mitschwang von Newcomer, der alle total überwältigt hat. Und seit seiner Weltpremiere in Toronto hat er es damals mit Moonlight geschafft, sich, den Film und auch sein Anliegen so präsent zu halten, dass das irgendwann mal größer geworden ist als so eine Filmpromotion. Und nur so konnte man La La Land am Ende besiegen. Ich glaube, das gelang jetzt nicht mit diesem neuen Film. Das kann man jetzt auf die Produzenten schieben und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass das alle toll finden, dass er keine Rolle gespielt hat bei den Oscars. Es gibt ganz große Beschwerden, dass gerade dieser Film nicht nominiert worden ist in mehreren Kategorien. Man kann ja auch immer 10 Filme in der Kategorie für den besten Film nominieren. Da wären also noch 2 Plätze frei gewesen. Es gab nicht genug Stimmen. Das ist sehr schade und dennoch müssen wir über diesen Film reden, weil er doch zu den aufregendsten Kino-Neustarts dieses Jahres gehört.
Lass uns das jetzt tun. Barry Jenkins ist ein großer James Baldwin-Anhänger, so viel ist klar. Also jenes Autors, der in der Bürgerrechtsbewegung viel über schwarze Identität nachgedacht hat, über Rassismus, der viele Essays geschrieben hat, seit 1953 auch Romane. Und ich finde es interessant, dass sich Barry Jenkins nun ausgerechnet diesen Roman, Beale Street Blues, von 1973 ausgesucht hat. Warum?
Ja, das ist eine gute Frage, warum man sich diesen, man könnte ja meinen, er selber Homosexueller, der mit Moonlight auch so ein bisschen das queere Kino neu entdeckt hat, könnte sich den letzten Roman von James Baldwin aussuchen, Giovannis Zimmer, wo es ja explizit um so eine schwule Erfahrung geht. Er nimmt sich aber einen ganz anderen Stoff, eine Art Romeo und Julia Geschichte, die in den 70er Jahren angesiedelt ist, aber in seinem Film spielt es gar nicht wirklich nur in den 70er Jahren. Ich glaube, dass Barry Jenkins versucht, mit diesem Film eine gewisse Art afroamerikanischen Lebens oder auch des Leidens so einzufangen, nur so, wie er es erzählen kann. Ich meine, es ist diese Liebesgeschichte zwischen zwei 20-Jährigen ungefähr, Tish und ihr Freund Fonny, zwei afroamerikanische Jugendliche. Sie ist schwanger, er sitzt dann im Gefängnis, weil er angeblich eine Frau vergewaltigt hat. Und dann versuchen beide Familien irgendwie nicht nur Geld aufzutreiben, den Anwalt zu bezahlen, irgendwie diesen Sohn daraus zu bekommen, damit er bei der Geburt des Kindes wieder auf freiem Fuß steht. Und der Film macht relativ deutlich, wie unmöglich das ist. Weil das Unterdrückungssystem der Weißen so stark ist, sich in den Justizapparat und in den Polizeiapparat durchgedrungen hat. Und das Spannende an dem Film ist, genauso wie am Buch von Baldwin, dass wir nur die Effekte dieser Unterdrückung sehen. Also wir sind ja nie im Gerichtssaal. Wir sind ja nicht wirklich in diesen Hinterzimmern, wo dann die Richter sagen, ja, die Schwarzen gehören verknackt. Es ist immer nur da, weil wir merken, die Familie hat kein Geld. Und dieses Geld kriegen sie nicht, eben weil sie so klein gehalten werden, aber permanent werden ihnen Steine in den Weg gelegt. Und das schildert dieser Film mit so einer unfassbaren Emotionalität und so einer Wucht, weil diese Liebe dieser beiden, das hält das ja noch irgendwie raus. Man hat das Gefühl, diese Liebe, die wird ihnen den Weg in die Freiheit öffnen, aber Pustekuchen, weil eben das doch eine sehr, sehr bittere Parabel ist auf eine gewisse Alltagsrealität, die nicht nur in den 70er Jahren aktuell war, sondern leider auch heute.
Ja? Das war ja auch schon was, was Baldwin 1973 proklamiert hat, Liebe als Akt des Widerstandes. Das ist auch ja bei Barry Jenkins im Prinzip so. Aber was ist das für ein Verhältnis, das Regina King da angesprochen hat, zwischen Baldwin, der das Kind in die Welt gebracht hat, und Barry Jenkins, der es in dem Film genährt hat?
Es gibt diesen schönen Satz in dem Roman, ich glaube, damit fängt er auch an. Jede schwarze Person, die in Amerika geboren wird, ist auf dieser Beale Street geboren, weil jeder dieses Schicksal irgendwie nachvollziehen kann, irgendwie mitfühlen kann. Und ich habe das Gefühl, dass Barry Jenkins hier nicht diesen Roman, der auch zum Teil viel härter mit der Realität ist und viel anklagender ist, Barry Jenkins kleidet das noch in sehr interessante Bilder, die durchlässig werden, weil, was wir auch sagen müssen, der Film spielt auch sehr viel mit Erinnerung. Es ist die Perspektive von Trish, die sich erinnert. In dem Moment gibt es mehrere Zeitebenen. Es gibt eine Gegenwartsebene und eine Vergangenheitsebene. Aber Barry Jenkins erzählt das so klug, dass du irgendwann nicht mehr auseinanderdriften kannst. Wo bist du eigentlich? Ist das jetzt Vergangenheit oder Zukunft? Und was macht er dann? Dann schneidet er noch aktuelle Bilder rein aus den Straßenkämpfen der Black Power Bewegung der 60er Jahre bis heute. Das heißt, er gibt uns auch noch so eine alternative Weltsicht und sagt, auch diese Flucht in die Liebe, von der du gerade sprachst und von der auch Baldwin schreibt, es gelingt einfach nicht, weil sowohl den Figuren nicht gelingt, damit zu fliehen, aber auch die Realität ist keine Ausflucht. Also ich glaube, das ist schon ein sehr produktives Verhältnis, was die beiden da haben, aber das ist keine Literaturverfilmung. Barry Jenkins erfüllt die Leerstellen zwischen den Zeilen bei Baldwin mit einer großen bilderhaften Aktualität, die mich sehr beeindruckt hat.
Aktualität ist vielleicht auch ein Stichwort. Jenkins sieht sich schon in einem aktuellen Diskurs. Er sagt, hat in einem Interview im französischen Sender gesagt, wenn man die Geschichte nicht selbst schreibt, dann tun das andere.
I think now that people like myself, like Ryan Coogler, like Ava DuVernay and like Spike.
Und er sagt, es sind eben Regisseure und Regisseurinnen wie er selbst, Ryan Coogler, Ava DuVernay und Spike Lee, die seit langer Zeit Filme machen. Und diese Geschichten müssen jetzt wenigstens zur Geschichtsschreibung hinzugefügt werden. Es ist schon ein sehr politischer Gedanke. Wie vermittelt sich das im Film?
Ja, dadurch, dass der Film erstmal überhaupt entstanden ist. Und ich glaube, er findet einen sehr intelligenten Schachzug, denn den französischen Kollegen hat er auch noch etwas anderes gesagt, nämlich woher kommen seine Einflüsse, um Kino zu machen.
I learned to make films by watching Claire Denis, Wong Kar-wai.
Also er sagt, seine großen Vorbilder sind Claire Denis, die französische Regisseurin, und Wong Kar-wai, der Hongkong-Chinese. Und das resultiert dann nicht in einem Film von Spike Lee, wo die Leute dir quasi entgegenschreien, was du zu meinen hast, sondern in Gesichtern. In Beale Street gibt es ganz viele Close-ups von Gesichtern. Also sie guckt ihn an durch die Scheibe im Gefängnis und die Kamera zeigt das quasi von vorne. Und dann fängt Barry Jenkins an zu blenden, so dass es aussieht, als würden die beiden uns ansehen. Plötzlich bin ich schuld daran und ich verstehe, warum die mich angucken. Also durch so eine Blickchoreografie, die ich so im amerikanischen Kino noch nie gesehen habe, wird dieser Film quasi an uns weitergegeben. Die Geschichte von Trish und Fonny ist eine ewige Geschichte. Die beiden sind so archaisch und trotzdem ist sie sehr von hier. Ich habe das Gefühl, Gefühl, dass Barry Jenkins uns alle mit ins Boot holt und diesen Diskurs mit uns mitverhandelt anhand dieser Geschichte. Hochintelligent, aber auch irgendwie unterhaltsam, weil man guckt diesen Film gut weg. Ich glaube, wenn man es uns zuhört, hat man das Gefühl, es ist so anstrengendes Thesenkino, aber das ist ein riesen Emotionskino, ja fast ein melodramatisches Kino, ne?
Claire Denis und Wong Kar-wai als Referenzgrößen. Was erwartest du eigentlich von Barry Jenkins in der Zukunft?
Ja, man kann nur, glaube ich, ganz große Vergleiche anstreben. Ich finde, er gehört schon so langsam auf dem Weg in den Olymp zu den großen Gegenwarts-Autorenfilmern. Nicht mal Amerikas, sondern weltweit. Und für mich nimmt er langsam so eine Stellung ein, wie es Rainer Werner Fassbinder im deutschen Kino mal hatte. Also jemand, der über eine sehr intelligente Art zu erzählen, der Gefühlslage einer Nation auf den Grund geht. Und ich kenne niemanden im amerikanischen Kino, der das zurzeit leisten könnte, so wie es Barry Jenkins leistet auf diesem Bildniveau. Und ich erwarte mir sehr, sehr Großes von ihm. Und wie gesagt, so eine Art Rainer Werner Fassbinder des amerikanischen Kinos. Das ist es jetzt schon und wird wahrscheinlich noch viel intensiver zutage treten, wenn er dann Film Nummer 4, 5, 6 gedreht hat. Ne?
Ich möchte sagen Film Nummer 2, aber es ist in Wirklichkeit Film Nummer 3 von Barry Jenkins. Der kommt am Donnerstag ins Kino, heißt Beale Street. Und Patrick Wilinski war im Studio. Danke. Ja. Wir kommen zu einem Filmemacher, der in der arabischen Welt ja so eine Art Vaterfigur ist, der ägyptische Regisseur Yusuf Shaheen. Verehrt und umjubelt und Vorbild für eine Generation junger Filmemacher und Filmemacherinnen, zum einen, zum anderen, aber auch umstritten. Dazu kommen wir gleich. 2008 ist er verstorben, über 40 Filme hat er geschaffen und 20 davon sind jetzt bis Ende März in einer Retrospektive im Berliner Arsenal zu sehen. Auf deutscher Seite mitorganisiert hat diese Retrospektive Gary Vanisian und er ist jetzt hier im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Das ist der dritte Halt der Retrospektive. Ihren Auftakt hatte die Retrospektive in Kairo im letzten September, war ein Riesenerfolg. Ich war zufällig in Kairo und wollte ins Kino gehen. Es standen Menschenschlangen einmal um den Block. Woher kommt gerade in Ägypten diese Faszination für Yusuf Shaheen, sodass er ja auch ja, so für junge Filmemacher noch als Vaterfigur funktioniert?
Also ich glaube in erster Linie, wie mir von Alia Ayman, der Co-Kuratorin dieser Show, gesagt worden ist, war es einerseits die Tatsache, dass ein Großteil der Filme lange Zeit nicht verfügbar waren. Und ich glaube, das inhaltliche Interesse wird wahrscheinlich daherkommen, dass Shaheen eben etwas repräsentiert, was heutzutage in der arabischen Welt, glaube ich, sehr hart erkämpft werden muss, nämlich ein Internationalismus, ein Kosmopolitismus, sozusagen eine Humanität, die Religionen und Ländergrenzen überschreitet und die sozusagen ein Kino schafft, was ein allgemeines Verständnis von Menschlichkeit bedeutet, auch von persönlicher Erinnerung, von kollektiver Geschichte. Shaheen stammt aus Alexandrien. Seinerzeit, als er geboren worden ist, 1926, eine Weltstadt, die sozusagen durch ihren Hafen sehr viele internationale Verbindungen hat. Shaheen ist mehrsprachig aufgewachsen, auch Sohn einer Familie. Der Vater kam aus dem Libanon, die Mutter war griechischer Herkunft. Und so gesehen war, glaube ich, Shaheen einfach auch ist völlig fremd, von einem Nationalismus her auszugehen, sondern sein Kino zeichnet sich aus durch einen kulturellen Einfluss, sowohl aus den USA als auch aus Westeuropa. Also er gilt als einer der wirklich großen Regisseure, nicht nur des arabischen Kinos, sondern auch des Weltkinos. Und ich glaube, davon kann man dann auch viel lernen, wie er seine Filme als Handwerker gemacht hat.
In einem Text, in einem Begleitheft zur Retrospektive heißt es, Yusuf Shaheen sei zugleich einer der überschätztesten und unterschätztesten ägyptischen Filmemacher. Wie das?
Ich glaube, das kommt daher, dass, um auf das erste Adjektiv einzugehen, das überschätzteste, dass er natürlich in seinen letzten zwei Jahrzehnten, also den 90er, 2000er Jahren, als quasi lebende Legende galt und jeder seiner neuen Filme wurde auch im Ausland gezeigt, in Kinos und er hat dann natürlich auch mit Frankreich angefangen, irgendwann Co-Produktion zu machen, als er gemerkt hat, dass rein ägyptische Produktionen schwierig finanziell zu stemmen waren. Und ich glaube, daher kommt auch dieses Moment, dass in Ägypten viele Leute ihn eben als jemand halten, der auch dann irgendwann seine authentische Sprache an, sagen wir mal, Westeuropa oder Frankreich verkauft hat und der dann sozusagen vom Ausland fast schon okkupiert worden ist als der ägyptische Filmemacher schlechthin. Das zum Überschätzten und zum Unterschätzten, glaube ich, das liegt daher, dass eben diese kanonische Rezeption sich auch auf einen gewissen Teil nur seiner Filmografie bezieht, nämlich auf die Alexandria-Trilogie, die wir jetzt auch hier im Arsenal natürlich komplett zeigen werden, weil es schon noch ein Meilenstein der autobiografischen Kinoerzählung ist. Aber was zum Beispiel vergessen worden ist, dass er auch ein großer Vertreter des realistischen Kinos in Ägypten war in den 60er Jahren. Und da hat eben Shaheen Filme gedreht wie Al-Ard, The Land oder Al-Asfur, The Sparrow. Filme, die wirklich ein ganz ungewöhnlichen, auch ästhetisch, aber auch inhaltlich ungewöhnlichen Zugang zu den Verfehlungen des Nasser-Regimes zeigen. Und ich glaube, diese Seite ist von Shahin eben sehr unbekannt, weil man eben ihn immer so als entweder für Cairo Station kennt, diesen neorealistischen Film, oder eben für die Alexander-Trilogie, die aber schon auch sehr, sagen wir mal, eine ganz andere Filmsprache hat. Und ich glaube, das wollen wir auch versuchen, mit unserer Reihe im Arsenal zu zeigen, dass es durchaus Filme gibt, die noch eine Wiederentdeckung absolut verdienen.
Er selbst hat gesagt, gerade in den frühen Jahren habe er nie Zeitung gelesen. Und er sagt, die ganz großen gesellschaftspolitischen Bewegungen hat er nicht begriffen, aber die der Seele. Gleichzeitig gehörte er dann auch so zum inneren Kreis von Präsident Nasser und hat eben auch einen Film über den Aswan-Staudamm gemacht, der einige kritische Punkte übergangen hat. Also wie ordnen Sie ihn politisch ein? War er dann doch politischer, als er selber behauptet hat?
Also ich glaube sozusagen durch die Tatsache, dass er einerseits den Staudamm-Film gedreht hat und dann auch noch bedeutend eigentlich den Film über Saladin, der sozusagen eigentlich ein verkappter panarabistischer Film ist von 63, 64, was eben der erste sozusagen Staatsauftrag von Nasser war, ein großes historisches Epos über Saladin, aber quasi auch subtilen Formen über Saladin als Vorläufer von Nasser zu drehen. Ich glaube, Shahin war einfach auch jemand, der einfach auch Spaß hatte am Filmemachen, der sich in vielen verschiedenen Genres versuchen wollte. Und die Tatsache, dass er sich eben für solche Epen geöffnet hat, zeigt einerseits, dass er gewillt war. Und natürlich war auch Nasser in der Zeit immer noch eine große Hoffnung verbunden. Aber man merkte auch schon dann an der Zensurgeschichte, einerseits um das Staudamm-Projekt, dass der Film ja dann so in der Form, wie er letztlich von Shahin abgeliefert worden ist, sowohl von der ägyptischen Seite als auch von der sowjetischen Seite abgelehnt worden ist. Das zum einen, oder dann auch, dass Shahin Mitte der 60er Jahre für ein paar Jahre ins Exil in den Libanon gehen musste, weil er sehr, sehr offen war und einen führenden Kulturpolitiker kritisiert hat. Und daran merkt man eben, dass jetzt kein Mensch war, der Leuten nach dem Mund geredet hat, sondern der seine Meinung gesagt hat und der vielleicht Projekte erstmal angenommen hat, aber der sie dann sozusagen in eigenen Art geformt hat. Und das macht ihn auch eben sehr spannend, dass es durchaus auch jemand ist, der im Rahmen eines bestehenden Systems diese Fähigkeit hatte, dann subtil und inhärent das System heraus auch gut zu kritisieren.
Und jenseits dieser ganzen großen politischen Bögen, die er geschlagen hat, ist vielleicht auch noch erwähnenswert, dass er ja auch immer so ein bisschen den sozialpolitischen Zeitgeist mit aufgegriffen hat, oder? Also er war einer der frühen Menschen, die sich auch für Arbeiter interessiert haben in Dark Waters von 1956 oder dann eben Cairo Station, den Sie erwähnt haben, wo er Armut im Bahnhof, wo er sowas gezeigt hat. Inwieweit ist das auch zentral für Yusuf Shahin?
Also ich glaube, es ist insbesondere zentral für die erste große Phase seines Werkes, also eben zwischen 54 ungefähr und 76. Und in verschiedenen Publikationen kann man eben auch nachlesen, dass er sagt, dass es für ihn Teil seiner Reifung als Künstler war, dass er sozusagen die Probleme der Arbeiterschaft verstanden hat. Er kam natürlich selbst aus einem privilegierten Haus und er konnte sich eine Ausbildung in den USA leisten. Aber ich glaube, das zeichnet ihn eben auch als großen Vertreter des humanistischen Kinos aus, dass er sich auch für Klassen interessiert hat, die nicht seine eigene Klasse waren. Und er hat eben auch schon, wie Sie erwähnt haben, 54 in Tödliche Rache, diesem Film mit Omar Sharif, mit dem Omar Sharif auch so berühmt geworden ist, hat er auch da schon angefangen, sich für diese Probleme zu interessieren. Und ich glaube, es hat er eigentlich auch nie verlassen. Also selbst wenn wir jetzt auch von seinem letzten Film ausgehen, von 2007, Haya Fafda, Chaos, das ist ein Film, der ist 4 Jahre vor der ägyptischen Revolution gedreht worden und der enthält alle Dynamiken, alle Problematiken, auch alle Zweifel, aber auch diesen ganzen unterschwelligen Ärger oder diesen Zorn auf eine verstockte Bürokratie, auf Korruption, auf Misswirtschaft, auf Machtmissbrauch auch. Und da war er wirklich ein arrivierter Regisseur und weltweit bekannt und hätte sich theoretisch auch auf seine autobiografischen Erinnerungen weiter orientieren können. Aber nein, er hat als letztes Projekt tatsächlich dieses offensichtlich sehr persönlich sehr bewegende und drängende Projekt besonnen.
Weil Sie eben die arabische-ägyptische Revolution erwähnt haben, welche Rolle spielte er eigentlich 2011? Da war er schon tot, aber inwieweit war er dann auch so ein bisschen was wie ein Säulenheiliger in seinem Interesse eben für marginalisierte Gruppen in Ägypten?
Also von dem, was ich dazu gehört oder auch gelesen habe, wir haben auch in der Begleitpublikation meinen Text eines jungen Filmemachers, Mohammed El-Hadidi, der auch beschreibt, wie sagen diese Figur Shahins im Rahmen der ägyptischen Revolution eine gewisse Rolle gespielt hat oder auch, dass zum Beispiel bei seinem Begräbnis 2008, also eben 3 Jahre vor der Revolution, einerseits natürlich das tragische Moment hat, aber andererseits auch nochmal den Leuten bewusst gemacht hat, welche Gestalt eigentlich von ihnen gegangen ist, nämlich eine Gestalt, die ja auch sehr identitätsstiftend war, ist. Und aber ja, um auf Ihre Frage einzugehen, ich glaube schon, dass für große kulturelle Gruppe und Shahin hat das auch durchaus auch viele Schüler gehabt, eben den Regisseur Yusri Nasrallah, der glaube ich ein bisschen diesen Geist von Shahin weiter trägt. Ich glaube schon, dass Shaheen da in der Hinsicht durchaus maßstabgebend war. Und jetzt die Tatsache, dass seine Filme so ankommen in einer Zeit, wo natürlich Zensur auch wieder eine große Rolle spielt in Ägypten, glaube ich, spiegelt schon, dass die Filme etwas Aktuelles haben müssen.
Yusuf Shaheen, Again and Forever, so heißt die Retrospektive, die sich dem ägyptischen Filmemacher Yusuf Shaheen widmet und die im Berliner Arsenal-Kino stattfindet. Den ganzen März über 20 Filme des Regisseurs werden gezeigt und Gary Vanisian gehört zum Team der Kuratoren. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Es kommt immer und immer wieder vor, Schauspieler wechseln hinter die Kamera. Das gelingt nicht immer. Aber am Donnerstag kommt ein Film in die Kinos, der bei der Berlinale im Panorama für wahre Begeisterungsstürme gesorgt hat. Mid-90s. Er stammt von einem ehemaligen Schauspieler, Jonah Hill. Anna Wollner über den Film und die Karriere seines Regisseurs, der sich immer wieder neu erfunden hat.
Nein, Mann, das ist super elegant. Es ist ein Gerichtsgebäude. Wenn jemand 5-0 schreit, zisch auch so schnell kann.
Es ist das Lebensgefühl einer ganzen Generation, das Jonah Hill in Mid-90s mit flirrenden Bildern in den Straßen von Los Angeles einfängt. Immer auf Höhe der Bretter, die hier die Welt bedeuten, einem Stück Holz mit 4 Rollen. Dem Skateboard. Denn in diesem wunderbar melancholischen Coming-of-Age-Film lässt Hill die 90er Jahre auferstehen. Es geht um den jugendlichen Stevie, der sich auf der Suche nach seiner eigenen Identität einer Gruppe Skateboarder anschließt. Es sei kein autobiografischer Film, meint Hill, aber eine Geschichte, zu der er einen Bezug habe.
A lot of first-time filmmakers end up making Coming-of-Age-Stories.
Viele Regiedebütanten erzählen in ihrem ersten Film eine Coming-of-Age-Geschichte, denn wir reflektieren die ersten 20 Jahre unseres Lebens. Auch wenn ich nicht Stevie bin und hier nicht explizit meine Lebensgeschichte erzähle, sind alle Figuren, über die ich schreibe, Menschen, in denen ich mich selbst wiederfinden kann. Und auch das Gefühl, erwachsen zu werden und eine Gruppe von Leuten zu finden, die zu einer Familie werden sollen und selbst ein Teil davon werden zu wollen, kenne ich.
Dabei ist Hill selbst in den 90ern in Los Angeles groß geworden, als Sohn einer Kostümbildnerin und dem Buchhalter von Guns N' Roses. Auf dem College hat er eigene Drehbücher verfasst. Eine Zufallsbekanntschaft mit den Kindern von Dustin Hoffman brachte ihm 2004 sein Schauspieldebüt in I Heart Huckabees. Reiner Zufall, wie Hill heute meint. Bekannt geworden ist der 35-Jährige vor allem mit Filmen, die unter die Gürtellinie zielen. Dabei war er am Anfang seiner Karriere auf die immer gleiche Rolle abonniert, den übergewichtigen Trottel, der als Sidekick für die nötige Situationskomik sorgte. Mit seinem äußeren Erscheinungsbild, klein, übergewichtig locken, erfüllte er lange das Klischee des lustigen, dicken Mannes. Wie in der Highschool-Komödie Superbad an der Seite von Michael Cena über zwei Außenseiter, die Frauen aufreißen wollen.
Da ist Carrie Hutchins.
Hab gehört, sie hat sich die Brust verkleinern lassen.
Was? Das ist wie eine Ohrfeige für den lieben Gott.
Sie hatte Rückenbeschwerden, Mann.
Hills frühe Karriere ist mit dem Komödienregisseur Judd Apatow verbunden. 40 männlich Jungfrau sucht, beim ersten Mal. Filme, in denen Hill das Image des übergewichtigen Trottels pflegte, der keine Frau abbekommt und homophobe Sprüche reißt. Ein verschmitzt körperliches Spiel mit Schenkelklopferimpuls und ausgerichtet vor allem auf ein männliches Publikum.
When you all were introduced to me, you were introduced to a sliver of my personality when I was 20.
Als ich mit 21 einer großen Öffentlichkeit präsentiert wurde, war das nur ein kleiner Teil von mir. Aber ich hatte Angst, die Leute zu enttäuschen und nicht dem Bild zu entsprechen, das sie von mir hatten. Ich liebe Superbad, ich liebe diese Art von Filmen, aber das bin ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr der Bro-Comedy-Typ, der immer und überall jeden zum Lachen bringen will. Wenn ich jetzt einen Film mache, der eine ganz andere Welt, eine ganz andere Männlichkeit von Figuren zeigt, kann ich mein altes Publikum vielleicht mitnehmen und sie so mit etwas konfrontieren, was sie ohne mich nicht kennengelernt hätten.
Doch Hill hat in seiner Karriere nichts dem Zufall überlassen. Früh wusste er, dass er, wenn er eine ernstzunehmende Karriere jenseits der Buddy-Komödien machen will, die Rollenwahl selbst in die Hand nehmen muss. Der Imagewechsel kam nicht erst jetzt mit Mid-90s. Schon vor 7 Jahren kam der schauspielerische Befreiungsschlag. Er ging Risiken ein, lehnte Rollen ab und erfand sich neu. Mit Erfolg. In Die Kunst zu gewinnen, Moneyball, spielte Hill an der Seite von Brad Pitt, einen verschüchterten Computer-Nerd und Baseball-Fan, der mit seinen Analysen und viel Statistik ein durchwachsenes Baseball-Team zur Meisterschaft führte.
Die Männer, die die Clubs führen, die glauben, es geht darum, Spieler zu kaufen. Das Ziel sollte aber nicht lauten, Spieler zu kaufen, sondern vielmehr Siege zu kaufen. und um Siege zu kaufen, müssen sie Runs kaufen.
In Wolf of Wall Street brillierte er an der Seite von Leonardo DiCaprio und verzichtete auf einen Großteil seiner Gage, nur um unter Martin Scorsese spielen zu dürfen.
Sie machen 72 Riesen im Monat. Zeigen Sie mir einen Gehaltscheck über 72.000 und ich schmeiß meinen Job hin und arbeite für Sie.
Für beide Rollen hat er eine Oscar-Nominierung bekommen und auch der Wechsel auf den Regiestuhl ist ihm geglückt, denn Mid-90s ist ein kleines Meisterwerk, mit dem Jonah Hill sich schon wieder neu erfindet, diesmal eben nicht als Schauspieler, sondern als Regisseur.
Und diese Neuerfindung läuft ab Donnerstag im Kino, Mid-90s von Jonah Hill. Wir begeben uns jetzt in die amerikanische Weite des Wilden Westens und folgen den Sisters Brothers. Die machen das, was man ebenso im Wilden Westen macht.
Hey! Hier sind die Sisters Brothers! Ihr habt nicht die geringste Chance!
Der Film The Sisters Brothers hat lautstarke Ballereien zu bieten, also bekannte Töne, aber eben auch ungewohnte Töne. Da redet man zum Beispiel über den Ausstieg aus dem Leben als Revolverheld. Der Regisseur dieses mit John C. Reilly und Joaquin Phoenix starbesetzten Western ist der Franzose Jacques Audiard. Der Film hat seine Weltpremiere in Venedig gefeiert. Audiard wurde da als bester Regisseur ausgezeichnet. Und nächste Woche kommt der Film zu uns in die Kinos. Bei mir im Studio ist jetzt Anke Lewicke. Anke, Jacques Audiard hat sich dem Western zugewandt. Das Western-Genre besteht ja aus unendlich vielen Subgenres. Mit welcher Art von Western bekommen wir es denn hier zu tun?
Ich würde mal von einer ganz neuen Art reden, von einem utopischen Western. Also hier werden schon die Regeln des Genres umgeschrieben. Ohne dass es da auf Kosten der Schau- oder der Spannungswerte geht. Also die hat man auf alle Fälle. Und diese beiden Brüder sind eben so, wie man sich das so vorstellt, so richtig schöne, raubeinige Revolverhelden, auch richtig unterschiedlich. Der Ältere ist so ein bisschen weiser und redegewandter, der andere immer betrunken. Und wie es sich für modernen Western gehört, haben sie auch schon eine Portion Ironie und Selbstironie. Und das Ganze spielt, sie sind Kopfgeldjäger zu Zeiten des Goldrausches und sie suchen einen Chemiker, der eben so ein Elixier erfunden haben soll, um das Gold im Flussbett zu finden. Und du hast jetzt alles, was es braucht, eben wilde Ballereien, Lagerfeuer und sonst was. Aber du hast auch auf einmal beim Lagerfeuer so tiefen psychologische Gespräche, wo die beiden Brüder sich auf einmal darüber klar werden, aus was für einer Gewaltfamilie sie schon kommen, dass der Vater auch ein Säufer und Schläger war. Und dann auf einmal, wenn sie sich jetzt prügeln, prügeln sie sich anders, weil sie auf einmal ein Bewusstsein dafür haben, was sie da überhaupt anders machen. Und es ist im Grunde eigentlich auch so ein klassischer Entwicklungsroman und es ist eben ein Western, wie der Western hätte eben auch sein können und es gibt auch Möglichkeiten, sich als Cowboy anders zu verhalten.
Regisseur ist, wie gesagt, Jacques Audiard. Jetzt könnte man sich ja schon fragen, was ein Franzose im Wilden Westen so macht. Wenn man sich die Filmografie von Jacques Audiard anguckt, da gibt es Filme wie das Gefängnisdrama Ein Prophet oder das Flüchtlingsdrama Dämonen und Wunder. Alle haben so ein bisschen genrehafte Züge. Wo beginnt dort das Genre für dich?
Ja, nehmen wir doch mal Dämonen und Wunder. Da hat er ja auch in Cannes gewonnen, 2015, die Goldene Palme. Und da geht es ja um drei Menschen, die kommen, sind tamilischer Herkunft und die tun so, als seien sie eine Familie. Und der Mann heißt Deepan und das ist eigentlich so ein typischer Westernheld. Er kommt in einer fremden Stadt irgendwo an, will seine Vergangenheit loswerden, wird aber wieder von der Vergangenheit eingeholt, weil zu Hause war er einst ein Rebell, also er weiß, wie man zu kämpfen hat. Und genau das braucht er dann auch in der Pariser Banlieue, weil dort gerät er in einen Banden- und Drogenkrieg hinein. Und dafür braucht er eben seine Tricks, dass er weiß, wie er mit Waffen umgehen kann und alles. Und das Interessante ist einfach, dass Audiard immer sagt, die Genre-Regeln sind sozusagen mein trojanisches Pferd. Das schiebe ich in eine gegenwärtige Situation rein. Da gibt es die Wiedererkennungsmomente, aber gleichzeitig bin ich dann trotzdem in einer sozialen Wirklichkeit, kann von dem Alltag in der Banlieue erzählen. Und das Ganze muss ich aber gar nicht dokumentarisch machen, sondern ich kann es eben auch noch in Cinemascope machen. Und über diese Überhöhung, Stilisierung kommt er vielleicht sogar manchmal der Wirklichkeit näher.
Es tut sich ja auch in Deutschland so ein bisschen was im Genre, aber allgemein tut man sich ja eher schwer damit. Wie schaut es eigentlich in Frankreich aus?
Naja, ist ja schon interessant. In Frankreich gibt es Komödien, die auch woanders funktionieren. Es gibt auch französische Kriminalfilme, die woanders funktionieren. Und diese Affinität, ich meine, wenn man die Nouvelle Vague-Regisseure nimmt, die haben ja damals eben im Studio-Kino bei John Ford, zum Beispiel bei den Western, die Autorenmeisterschaft kennengelernt. Also es gibt eine ganz andere Affinität. Dann gab es schon in den 50er Jahren diese gelb-schwarzen Krimihefte, wo die ganzen Hardboiled-Autoren übersetzt wurden. Und dazu kamen dann französische Autoren. Und dann hat sich eben auch so ein Kriminalfilm herausgebildet, der durchaus populär war. Der heißt Polar, also Polar wie Police. Und das AR kommt vom Argot, von der Unterwelt. Und das gibt es schon lange. Und aus dieser Tradition kommt eben Jacques Audiard. Er hat zum Beispiel als Schnittassistent gearbeitet bei Polanski, bei dem Psychothriller Der Mieter. Und sein Vater war aber auch schon Regisseur. Und zusammen haben sie das Drehbuch zu Das Auge geschrieben, diesen Thriller mit Isabelle Adjani und Michel Serrault. Und diese Tradition dieses französischen Kriminalfilms, da geht es vielleicht auch weniger um so Verbrechen und wer war der Mörder, sondern mehr einfach darum, so angeschlagene, extreme Menschen zu zeigen, für die einerseits das Verbrechen Alltag und Routine ist und trotzdem auch immer wieder Ausnahmezustand.
Gibt es denn bei Audiard irgendwie sowas wie eine Handschrift, wenn es um Genre geht bei ihm?
Ja, ich würde sagen, was ihn überhaupt auszeichnet, ist die physische Nähe. Also sein Thriller Lippenbekenntnis, da geht es eigentlich um so ein Gaunerpärchen und die Frau war erst Sekretärin und die ist schwerhörig. Und du guckst natürlich ganz anders, wenn das erste Bild eine extreme Nahaufnahme ist, von einem Ohr- und Hörgerät eingesetzt wird. Und in diesem Film arbeitet er überhaupt mit sehr extremen Nahaufnahmen. Vincent Cassel spielt eben den Typen und der hat ja schon so ein angeschlagenes Gesicht. Das sieht am Ende des Films völlig fertig aus. Und auch bei dem Western, finde ich, macht er das jetzt unheimlich gut, diese Natur zu zeigen, wenn dann auf einmal eine Spinne nachts bei John C. Reilly reinläuft und was das mit seinem Körper macht. Und gleichzeitig erzählt er aber auch von zivilisatorischen Fortschritten im Western, also wenn auf einmal ein Cowboy eine Zahnbürste benutzt. Aber dadurch, dass das so ironisch passiert, kriegst du natürlich auch unheimlich viel mit. Und das ist, glaube ich, das, was ihn auszeichnet. Das ist unheimlich physisches Kino, mal mit einer nervösen Handkamera, mal wie bei dem Western weit zurück distanziert, aber immer ganz nah trotzdem an den Körper.
Anke Lewicke über den französischen Regisseur Jacques Audiard und sein physisches Kino, seine Liebe zum Genrefilm. Sein neuer Film, ein Western, heißt The Sisters Brothers und kommt am Donnerstag ins Kino.
Top 5.
Den Titel Die Berufung meint Mimi Leders Porträt über die US-Richterin am obersten Gerichtshof Ruth Bader Ginsburg sehr ernst. Der Beruf, der zur Berufung wird. Oder umgekehrt? Für den Kampf um Recht und Gerechtigkeit und Freiheit, dafür sind der Richter oder die Richterin natürlich im Kino gerne zu haben gewesen. Aber Filme haben bei diesem Berufsstand durchaus auch andere Aspekte beleuchtet. Komische, satirische, tragische und pathetische. Hartwig Tegler mit den Top 5 der Richter im Film.
Lust auf den Film?
Erheben Sie sich, seine Ehren, Richter Chamberlain Haller.
Einspruch, euer Herr.
Ich empfehle Ihnen, sich mit dem Gesetz auszukennen, wenn Sie in meinem Gerichtssaal erscheinen.
Euer Ehren, keine weiteren Fragen.
Setzen Sie sich.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Erster Fall.
Platz 5. Falsches Spiel mit Roger Rabbit von Robert Zemeckis. 1988.
Richter Doom alias Christopher Lloyd.
Der Mann ist ein Richter.
Macht dem Private Eye Bob Hoskins, natürlich heruntergekommen, wie dem Cartoon-Hasen Roger Rabbit in L.A. das Leben schwer, wo Zeichentrickfiguren und Menschen zusammenleben. Ein ganz mieser Patron.
Ja, dieser Ekeltyp ist bloß geschafft, Richter zu werden. Hat vor ein paar Jahren Haufen Kies in Thunstadt unter die Leute gebracht und damit die Wahl gekauft.
Von wegen. Ehrenwert. Wie in vielen Western erweist sich, dass der Richter mehr Dreck am Stecken hat als mancher Angeklagte. Eine Willkürherrschaft, die sich da im Eichenholz getäfelten Gerichtssaal abspielt. Was man...
Platz 4.
Richter Haller in...
Mein Vetter Winnie von Jonathan Lynn, 1992.
Nicht vorwerfen kann.
Und wenn ich irgendetwas anderes höre als schuldig oder nicht schuldig, Dann würde ich das Missachtung nennen.
Dieser Richter ist ein Paragraphenhengst und macht auf moralisch-ethische Instanz da, weit weg von New York im ländlichen Alabama, wohin es Rechtsanwalt Winnie und Verlobte Mona, Joe Pesci und Marissa Tomei, verschlagen hat, um Winnies Vettern zu verteidigen.
Sie werden in meinem Gericht keine derartige Sprache führen, haben Sie verstanden?
Für Richter Haller ist sein Gerichtssaal letztes Bollwerk vor dem Chaos der Welt, in der die Fremden aus New York fürchterliche Unruhe und Unordnung hineinbringen.
Platz 3. The Verdict. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Von Sidney Lumet. 1982.
Spät dran, Mr. Galvin.
Ich weiß, es tut mir leid.
Zum Gerichtssaal vorne gehört hinten immer auch das Richterzimmer. Ein Ort für Deals und Willkür. Hier will Richter Hoyle, die Robe hängt im Schrank, beim Frühstück dem heruntergekommenen Anwalt klarmachen, dass er den Fall, wenn es denn zur Verhandlung kommt, verlieren wird.
Es ist ein sehr komplizierter Fall, Euer Ehren.
Naja, das ist er sicher, Frank, aber lassen Sie mich Ihnen was sagen. Wenn wir ihn für so komplex halten, wie zum Teufel sollen wir ihn den Geschworenen verständlich machen? Verstehen Sie, was ich meine? Ich versuche nur, Ihnen zu helfen.
Einer, der seine Interessen vertritt, aber nicht die von Justitia. Ein Schmierlappen, dieser Richter.
Wir werden den Fall gerichtlich entscheiden lassen.
Man sieht gerne, wenn er am Ende den Mund nicht zubekommt, weil Anwalt Galvin, gespielt von Paul Newman, den Prozess gewinnt und wir mit dem an Gerechtigkeit glauben wollen, für den Moment.
Platz 2. Der Richter. Recht oder Ehre? Von David Dobkin, 2014.
Sehen Sie sich um. Sie stehen in einer der letzten großen Kathedralen in diesem Land.
In der von Justitia. Doch dann nimmt Palmer in seiner Heimatstadt nur der Richter genannt das Recht in die eigene Hand. Er überfährt einen Mörder, weil der im Verfahren zu milde bestraft wurde und einen weiteren Mord beging. Die absolute Macht da oben auf dem ledernen Sessel vor den eichenholzgetäfelten Wänden, zu oft zelebriert, zu lange genossen, tut nicht jedem gut. Robert Duvall spielt einen alten Richter, der von dem, an das er einst glaubte, abgewichen ist.
Platz 1. Kindeswohl. Von Richard Eyre. 2017.
Natürlich gibt es auch Richterinnen im Kino. Fiona May ist eine aus London. Der Sohn von Zeugen Jehovas will keine Bluttransfusion. Ist das rechtens? Entscheidend wird die Familienrichterin. Eine unscheinbare Geste. Emma Thompson als Richterin May erhebt sich, knöpft das Jackett ihres Kostüms zu, geht aus ihrem Büro zur gegenüberliegenden Tür, klopft an.
Erheben Sie sich.
Das Zeichen für die Gerichtsdienerin im dahinterliegenden Gerichtssaal. Die Anwesenden erheben sich und die Richterin nimmt Platz auf dem Richterstuhl. Der steht, wie wir wissen, um einiges höher als die anderen Plätze.
Darf ich beginnen, Milady?
Ja, Mr. Soames.
Mit der Geste des Zugknöpfens des Jacketts zeichnet Emma Thompson eine Figur, die sich hinter dem Panzer der Akten zurückgezogen hat. Gefühle werden nicht gefühlt. Kindeswohl ist auch böses Porträt einer Gesellschaftsschicht, die sich von dem sogenannten einfachen Menschen abgekoppelt hat und in wohlsituierter Erstarrung verharrt. Die Richter, die Richterinnen in ihren Gerichtssälen, sind von einer anderen Welt.
Erheben Sie sich, der Richter verlässt den Saal.
Sie dürfen sich widersetzen.
Einspruch.
Im Namen des Volkes Hartwig Tegler mit seiner Top 5 zu Richtern und Richterinnen im Film. Sie finden die Liste, wie gewohnt, auch bei uns auf der Homepage unter deutschlandfunkkultur.de/vollbild. Und ich empfehle auch den Podcast der Sendung, den können Sie über die üblichen Plattformen abonnieren. Ich bin Susanne Burg und hier geht's nach den Nachrichten weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart.